Wir befinden uns im Philipperbrief schon seit vielen, vielen Monaten und wir kommen langsam dem Ende entgegen. Und wir sehen jetzt einen so wichtigen Teil dieses Briefes, von dem wir eine Menge lernen können. Es geht um das Thema des Gebens und Nehmens und zwar aus einer biblischen Perspektive, zwar nicht allumfassend, aber dem Kontext entsprechend. Hoffe ich euch, dass ich das wiedergeben kann, was dort steht. Öffnet eure Bibeln einfach bei Philipper Kapitel 4 und der Predigttext wird sein von Vers 14 bis 20, ich lese aber von Vers 10, um euch den Zusammenhang noch einmal zu zeigen. Philipper 4 ab Vers 10. Ich habe aber mich sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Vers 14 ist jetzt der Predigttext. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Geruch, einen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, lasst uns noch einmal beten. Steht doch einmal dazu auf. Anbetung sei dir, geliebter Gott und Vater, der du uns dein heiliges Wort gibst, damit wir lernen, was es heißt, dich recht anzubeten. Was es heißt, wenn wir unser Leben dir geben. Unser Leben soll dir ganz gehören, mit allem, was es beinhaltet, jeden Gesichtspunkt daraus. Alles soll dein sein. Auch wenn es an das Geben geht, Herr, dann wollen wir uns daran orientieren, was dein Wort sagt. Herr, wir wollen alles tun, was wir tun, zu deiner Ehre. Egal was es ist, du sollst verherrlicht werden. So bitte ich dich auch für die Predigt und für unser Hören, für das Geben deines Wortes und für das Nehmen und Empfangen deines Wortes, erbitte ich deinen Segen. Jesus, dir sei die Ehre. Hilf bitte, um deines Namens willen. Amen. Wir nehmen Platz. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt, aber es wird gesagt, dass das Leben ein einziges Geben und Nehmen ist. Soziologen und Psychologen unterhalten sich darüber, dass das in einem ausgewogenen Maß stattfinden muss und wie wichtig das ist, dass man nur das gibt, was man wirklich geben kann und sich nicht zu sehr aus dem Fenster hängt dabei, sondern immer sehr wohl bedacht ist auf das Nehmen. Dass man darauf achtet, ja, genug zu nehmen. Nun, wir wollen nicht aus psychologischen Aspekt oder soziologischen Aspekten das betrachten, sondern wir wollen die Bibel fragen und wir wollen diesen Text uns ansehen, was Gott über gottgefälliges Geben und Nehmen sagt. Und wir könnten sagen, Gott wohlgefälliges Geben und Nehmen sagt. Und als allererstes sehen wir in unserem Text, und ihr erinnert euch, Paulus ist in diesem Verhältnis mit dieser wunderbaren Gemeinde, sie sind vereint in Christus. Das wird so deutlich. Paulus sitzt in Rom in Gefangenschaft. Und er ist so angewiesen, dass ihn Geschwister unterstützen, dass Gott ihm hilft durch Geschwister. Und jetzt sehen wir in diesem Text gleich zuerst den ersten Punkt, das Vorrecht, ein Geber zu sein. Beim ganzen Geben und Nehmen gibt es eine große Priorität. Und die hat der Herr Jesus Christus selbst angekündigt, diese Priorität. Paulus sagte den Ältesten in Ephesus, als er sich dort verabschiedete, in Apostelgeschichte 20 und Vers 35, sagte er Folgendes. Er sagte dort: In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Diese Worte Jesu stehen nicht in den Evangelien, aber sie werden uns hier in der Apostelgeschichte durch Paulus mitgeteilt. Es ist ein Vorrecht, ein Geber zu sein. Und in der Bibel wird das vielerorts betont. Und den Reichen sagt Paulus einmal in 1. Timotheus 6, dass die Reichen Gutes tun sollen. Sie sollen reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. 1. Timotheus 6, Verse 18 und 19. Nun, das Vorrecht, ein Geber zu sein. In unserem Text sehen wir das. Der Geber nimmt Anteil, das ist Punkt A, der Geber nimmt Anteil an der Bedrängnis anderer. Schaut mal in Vers 14, besonders die zweite Hälfte. Doch habt ihr, sagt Paulus den Philippern, nachdem sie eine Geldsumme und ein Finanzpaket gesandt hatten und dazu auch noch Epaphroditus, ihr habt recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Paulus spielt seine derzeitige Situation nicht in irgendeiner Weise herunter. Er bestätigt vielmehr, dass er sich tatsächlich in einer Situation der Bedrängnis befand. Gebunden, ihr erinnert euch jeweils an einen Soldaten, einen römischen Soldaten, konnte er nicht nur keiner Tätigkeit nachgehen, um für seinen eigenen Lebensbedarf zu sorgen. Nein, er erwartete sogar noch die Ergebnisse der römischen Verhöre und wusste nicht, wie sein Leben ausgehen sollte. Er war ein Gebundener des Herrn, so bezeichnet er sich. Und das war in der Tat eine Bedrängnis, eine Trübsal, so könnte man es auch übersetzen, aber so hat er es überhaupt nicht gesehen. Er sah es als ein großes Privileg, dass er jetzt anderen das Evangelium bringen konnte, die er sonst das Evangelium nicht bringen konnte. Aber die Philipper hatten diese Situation richtig eingeschätzt. Und sich dieser schwierigen Umstände des Apostel Paulus haben sie daran Anteil genommen. Denn er war ein von Gott berufener Verkündiger, ein von Gott Gesandter, ein Apostel Jesu Christi. Ein Apostel des Evangeliums von Jesus Christus. Und Paulus war darauf angewiesen, dass Gott ihn in dieser Lage versorgte. Und er beurteilte das Handeln der Philipper als eine richtige Aktion. Es war korrekt. Und er ermuntert sie. Er ermutigt sie dabei. Und das ist das, was wir als erstes sehen. Er nimmt Anteil, der Geber, an der Bedrängnis. Und die Philipper nahmen Anteil an der Bedrängnis des Apostel Paulus. Ihr Lieben, sie sandten ihm nicht nur Geld, sondern wie wir in Kapitel 2 gesehen haben, auch einen Helfer, der sich für diesen Dienst, für das Werk des Christus so einsetzte, dass er dem Tod nahe kam. Epaphroditus. Wir sehen, dass er für Paulus ein Diener seiner Not bezeichnet wird. In Kapitel 2, der sein Leben gering achtete, um ihm anstelle der Philipper, die Jahrhunderte Kilometer entfernt waren, zu dienen. Paulus brauchte jemanden. Er brauchte jemanden, der für ihn einkaufen ging. Er brauchte jemanden, der die Gastfreundschaft, die er auch gab, organisierte. Er brauchte Dinge. Und so sandten die Philipper Epaphroditus und dazu ein Paket, damit er finanziell versorgt sein würde. Aber Paulus brauchte nicht diese Gaben, um irgendwie eine gewisse Zufriedenheit zu erfahren, denn er hatte es gelernt, mit viel oder mit wenigen auszukommen. Wir haben es gerade gelesen. Er war darin geübt, in allem zufrieden zu sein. Und er hat es gelernt, Mangel zu erleben. Und er hat es auch erlebt, Überfluss zu erleben. Und auch das muss gelernt sein. Und er suchte auch nicht in erster Linie sein eigenes Wohl, sodass die Philipper selbst in Bedrängnis kommen würden. Das war überhaupt nicht sein Anliegen. Nein, er wusste, dass das Geben derjenigen, die den Herrn lieben, für einen Ausgleich sorgen würde. Ganz wie es auch in 2. Korinther 8, Vers 13 ausgedrückt wird, als die Gemeinden in Mazedonien den Bedrängten in Jerusalem, den Armen in Jerusalem, von ihren Mitteln oder Mittelgaben zuteil werden ließen. Und Paulus die Korinther dazu ermutigte, an dieser Hilfeleistung ebenfalls teilzunehmen. Er sagte, das war ein Ausgleich. Nämlich, dass das, was die Juden in Jerusalem ihnen mitteilten am Evangelium, dass sie sich jetzt das ausgleichen würden. Sie hatten jetzt einen finanziellen Überschuss und sie sollten sich jetzt um die Armen in Jerusalem kümmern. Da heißt es nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen. Und so war es jetzt auch in der Situation bei Paulus. Bei all dem behielt Paulus im Hinterkopf, wer das ultimative Vorbild im Geben ist. Jesus ist der Geber, so schreibt Paulus den Korinthern, der, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. 2. Korinther Kapitel 8 und Vers 9. Und ihr wisst, was es bedeutet. Christus verließ die Herrlichkeit des Vaters und nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde in der Hinsicht wie ein Mensch. Und das ist gemessen an dem, was er vorher hatte an Herrlichkeit im Himmel bei seinem Vater, ein Armwerden. Und das tat er um unseretwillen. Er gab sich selbst dahin und er tut noch viel mehr. Wir werden noch mehr davon hören. Im Philipperbrief geht es allerdings nicht nur um die Anteilnahme an der Bedrängnis, die Paulus durch seine Gefangenschaft erlebte, sondern es geht darüber hinaus. Und das ist mein zweiter Punkt. Ein gottgefälliges Geben eines Gebers nimmt nicht nur Anteil an der Bedrängnis, sondern B, der Geber nimmt Anteil an der Gemeinschaft des Evangeliums. Das machte Paulus schon im ersten Kapitel deutlich, dass die Philipper Anteil an der Gemeinschaft des Evangeliums hatten. Sie nahm Anteil im Geben und Nehmen. Und da heißt es in Vers 15, schaut mal Vers 15, und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Nun, was meint er damit? Er war derjenige, der ständig gab. Er gab ihnen die Worte des Lebens. Er predigte die Worte des Lebens, die sie brauchten, um ewiges Leben zu finden, um ein verändertes, neues Leben zu haben. Und er wurde von ihnen unterstützt. Die Philipper lernten sehr schnell, was der Herr selbst in Hinsicht auf das Geben angeordnet hatte. Jahre zuvor schrieb der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, dass der Herr angeordnet hat, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. 1. Korinther 9, Vers 14. Und die Philipper haben sich das gleich vor Augen gemalt, haben gesagt, oh, dieser Mann, der bringt so viel Zeit in der Verkündigung, im Lehrdienst des Evangeliums zu. Oh ja, er hat ein Handwerk, wir können ihn ja auch arbeiten schicken, aber da hat er gar nicht so viel Zeit. Und so begannen die Philipper sehr früh damit, diesen Mann und sein Team einfach zu unterstützen, sodass er sich ernähren konnte davon. Die Philipper hatten Anteil an der Gemeinschaft des Evangeliums. Sie waren Mitarbeiter mit Paulus. Und jetzt auch aus der Ferne. 10 Jahre waren vergangen, seit Paulus während seines zweiten Besuches, seiner zweiten Missionsreise dort die Gemeinde gründete. Und darüber war Paulus so dankbar. Wir haben das gesehen zu Beginn des Philipperbriefes, dass er in seinen Gebeten alle Zeit für die Philipper ins Gebet ging und Fürbitte tat. Sie waren seine Mitarbeiter. Sie hatten Gemeinschaft an dem Evangelium. Sie waren die Mitarbeiter. Und sie waren also mit dem Apostel durch das Evangelium verbunden, dass sie in jeder Hinsicht an seinem Leben und Dienst Anteil nahmen. Nochmals, warum? Sie hatten von ihm das Evangelium empfangen. Sie werden durch die Verkündigung, sie wurden durch das, die Verkündigung des Evangeliums neue Menschen. Und sie verstanden sofort, dass es ein Geben und Nehmen in diesem Leben gibt, das die Welt selbst so nicht kennt. Auf einmal stellt sich die Gemeinde, stellten sich die Philipper hinter diesen Dienst, dieses für sie noch fremden Mannes, der sie nur mit dem Evangelium versorgt hat. Und sie wurden sofort eins gemacht. Paulus gab ihnen mit dem Evangelium, was sie brauchten, um das ewige Leben zu haben und in der Kenntnis zu wachsen. Und sie gaben ihm, was er für die Fortsetzung seines Dienstes brauchte. Hilfe durch Epaphroditus und Finanzen zum Fortbestehen dieses Dienstes. Und ihr wisst, als Paulus herumzog auf den Missionsreisen, hat er nicht von den Gemeinden, die er gründete, gesagt, oh, unterstützt mich, bitte. Ja, ich war selbst Missionar unter den Indianern in Kanada. Wir sind nicht in das Dorf gegangen, haben gesagt, wir bringen euch jetzt das Evangelium, aber bitte bezahlt uns. Ja, die hätten gesagt, hast du eine Meise? Geh mal wieder nach Hause, Deutscher. Ja? Nein, andere haben dafür Sorge getragen, dass wir diesen Dienst tun konnten. Und genauso war es auch mit dem Apostel Paulus. Zwischendurch ist er seiner Zeltmachertätigkeit nachgegangen. Und genauso war es auch in unserem Leben, dass wir zwischendurch gearbeitet haben. Ich habe sogar einmal für eine kurze Zeit eine Firma gegründet in Kanada, um ein Defizit auszugleichen. Aber dann waren die Unterstützer da. Dann waren diejenigen da, die Gott uns geschenkt hat als Versorger. Nun, die Philipper setzten das um, was Paulus auch den Galatern schon schrieb. In Galater 6 und Vers 6 heißt es deutlich, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Und dort in Vers 10 in Galater 6 heißt es, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Das ist sehr wichtig. Und der Geber nimmt somit Anteil an der Gemeinschaft des Evangeliums. Ja, besonders in dieser Beziehung zu dem Apostel Paulus, zu den Gesandten. Und so ist es heute noch, wenn wir Missionare aussenden. Wenn wir Missionare unterstützen, nehmen wir Anteil an der Gemeinschaft, wir sind in der Gemeinschaft des Evangeliums. Mit den Hotzis, zum Beispiel in Simbabwe. Nun, wir haben bisher zwei Aspekte des gottgefälligen Gebens gesehen. Erstens nimmt der Geber Anteil an der Bedrängnis anderer. Und der Geber nimmt Anteil an der Gemeinschaft, am Evangelium. Ein drittes führt Paulus an. Und er präzisiert die Anteilnahme des Gebens, des Gebers. C, der Geber nimmt Anteil an den Bedürfnissen des Nehmers. Griechisch krea, da heißt es in Vers 16, denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Jetzt spricht er nicht von einer Bedrängnis. Wir haben zuerst gesehen, dass der Geber Anteil nimmt an der Bedrängnis, dann an der Gemeinschaft des Evangeliums und jetzt nimmt er Anteil an den Bedürfnissen anderer. Er nimmt Anteil an den Bedürfnissen des Nehmers. Das ist der Punkt. Die Philipper nahmen von Anbeginn Anteil, diesen Bedürfnissen des Paulus gerecht zu werden. Die Philipper wurden nicht erst Mitarbeiter durch die Bedrängnis des Apostels, sondern sie kümmerten sich sofort um seine Bedürfnisse. Nun, wir müssen wissen, was Bedürfnisse sind. Sie verstanden offenbar, was ein Bedürfnis ist. Und im Fall von Paulus ist es auch eine materielle Lebensnotwendigkeit. Etwas, was jemand unbedingt zum Leben braucht. Und bei Paulus eine Notwendigkeit, damit er das lebensspendende Wort Gottes effektiver verkündigen konnte. Das war lebensnotwendig, dass das Evangelium weiterging. Also nicht nur, dass er Essen und Trinken hatte, das ist eine Sache, und sich kleiden konnte, das ist die andere Sache, sondern dass er auch das lebensspendende Evangelium weiter verkündigen konnte. In all dem verstand Paulus, dass Gottesfurcht wirklich eine große Bereicherung ist, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden ist. Er hat nicht gesagt, oh, finanziert mir einmal ein ägyptisches Pferdegespann. Das waren die Supermodelle der damaligen Zeit. Er wollte im Luxus fahren. Nein, nein, das hat er nicht gesagt. Denn er schreibt in 1. Timotheus 6 und Vers 7 und 8, wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Und ihr Lieben, so könnt ihr den Apostel Paulus auf den Seiten des Neuen Testaments kennenlernen. Er war vollkommen zufrieden, vollkommen Genüge in dem, was Gott ihm gab. Ihr Lieben, zu der Versorgung von Missionaren, Verkündigern des Wortes und Bedürftigen gehören nicht finanzielle Aufwendungen zur Anschaffung einer Luxusvilla. Paulus hat nicht gesagt, oh, ich baue mir da an der griechischen Küste gerade eine Villa und das Evangelium wird von da aus verkündigt und die können ja alle zu mir kommen. Nein, nein, er reiste von Ort zu Ort. Und die meiste Zeit ging er zu Fuß oder war auf irgendwelchen Schiffen, die untergingen. Er verlangte keine Aufwendung zur Anschaffung eines Privatjets, wie es durch die zur Wort des Glaubensbewegung gehörenden Prediger und Heiler bekannt geworden ist. Ja, die brauchten auf einmal, brauchen die alle ein Privatjet. Oh ja, können wir doch viel besser dahin fliegen, wo wir unseren nächsten Feldzug haben. Das hat Paulus nie gefordert. Für den Geber geht es auch nicht darum, dass man seinen letzten Cent weggibt, wie es im Fall der Witwe von Markus 12, die Verse 41 bis 44 geschah. Das ist kein Vorbild für uns. In der Angelegenheit der armen Witwe in Markus Kapitel 12 wird nur deutlich, wie die Schriftgelehrten, die die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten einnehmen wollten, die Häuser der Witwen fraßen. Ist das deutlich ausgedrückt, oder? Sie fraßen die Häuser der Witwen. So gierig waren sie. Und die Witwe in Markus 12 wurde zum Opfer dieses bösen Systems. Sie wurde durch das Geben ihrer letzten Mittel in die Abhängigkeit anderer gebracht. Sie lag jetzt anderen auf der Tasche, weil sie kein Geld mehr hatte. Sie hatte alles gegeben. Und ihre innere Haltung ist sicherlich vorbildlich, aber das ist nicht gut. So sollen wir nicht geben. Sei nicht so übergeistig und sag, ich räume jetzt mein Bankkonto ab, ich brauche gar nichts mehr, sondern sei weise und gib, wie der Herr es dir aufs Herz legt. Aber sei freigebig. Nun, das Geben gemäß Markus 12, das steht nicht hinter der Idee des Herrn Jesus. Nein, der Geber sorgt für das tägliche Brot des Bedürftigen, das Brot, von dem Jesus in der Bergpredigt sagt, dass wir darum bitten sollen, dass wir es täglich empfangen. Vergessen wir auch sehr häufig. Wir setzen uns einfach an den Tisch und denken, gib mal her, ist doch selbstverständlich, dass ich jetzt zu essen habe. Nein, wir sollen darum bitten. Hier geht es also um die wesentlichen Lebensnotwendigkeiten, die Kleidung, das Essen und das Trinken. Und auch wenn in dem Fall von Paulus die Gabe der Philipper offenbar sehr, sehr groß ausfiel, so ist das Prinzip, dass der Geber Anteil nimmt an den Bedürfnissen anderer. Und wie wir zuvor gesehen haben, an den Bedrängnissen anderer. Sowie an der Gemeinschaft des Evangeliums. Die Philipper hatten gelernt, dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist. Aber Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Wie verhält es sich bei den Empfängern der Gaben, bei den Nehmern? Zweitens, das Vorgehen des Nehmers. Paulus verabschiedet sich bei den Ältesten in Ephesus auf der dritten Missionsreise. Und er sagt dort zum Abschied, Silber und Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. Paulus kam nicht nach Ephesus und hat gesagt, bitte versorgt mich jetzt. Nochmals, das taten andere und er sorgte, so wie er es konnte, selbst dafür. Paulus suchte keine Reichtümer. Er hat nicht Gold oder Silber verlangt, keine großen Gaben. Er hat nicht gesagt, oh, wenn ihr mich mit größeren Geldmengen unterstützt, dann wird der Segen Gottes größer werden. Ja, und ihr kennt die Machenschaften der Teleevangelisten. Er brauchte auch kein Haus, nun weil er für den Herrn unterwegs war. Aber was macht ein Gott wohlgefälliger Nehmer? Wie ist er eingestellt und wie verhält er sich? A, der Nehmer sucht die Ermutigung des Gebers. Schaut man Vers 14, den ersten Satz. Er sagt, doch, habt ihr recht gehandelt. Zuvor sagt er, oh, ich suche euch nicht, nicht, dass ich Gabe suche, aber ihr habt recht gehandelt. Paulus ermutigt die Philipper und zeigt ihnen, dass ihr freigebiges Geben richtig war. Und er bestätigt hier, wie gesagt, auch, dass er tatsächlich in einer Bedrängnis war. Und welch eine Freude ist es für einen Geber zu erfahren, dass die geopferten Gaben einen schriftgemäßen Zweck erfüllen und eine Not lindern. Oh, das ist was Wunderbares. Wenn der Geber das erfährt, mein Geld geht nicht irgendwo in den großen Topf unter. Wisst ihr, man hat ja manchmal so Angst, wenn man so, auch berechtigt die Befürchtung, wenn man irgendwelche Spenden-Hotline sieht oder eine Nummer auf dem Fernsehscreen und dann soll ich da wirklich verschwenden, wo versandet dieses Geld? Aber hier kommt dieses Geld wirklich an. Die Sorge der Philipper, dass Paulus unnötig leiden musste, war durch ihr Handeln, wurde beseitigt. Das ist so wunderbar, dass sie jetzt wussten, oh, jetzt kann Paulus frei seinen Dienst fortsetzen. Und wenn ihr am Ende der Apostelgeschichte seht, in den ersten Tagen hat er sofort die Juden alle eingeladen in seine Herberge, in dieser Unterkunft, in der er war, gebunden an den römischen Soldaten, konnte er Leute einladen. Und ich stelle mir das einfach so vor. Er sagt, Epaphroditus oder wer immer zu ihm zur Verfügung stand, hey, kauf mal ein, wir wollen die Juden einladen. Besorg mal ein paar Dinge, wir wollen hier nicht einfach so sitzen. Und ja, das ist einfach schön zu wissen, dass man daran Anteil haben kann. Wisst ihr, das ist schrecklich, wenn man sich Gedanken macht um einen Missionar, der auf dem Missionsfeld ist und denkt, oh, der arme Missionar, der muss jetzt erstmal selbst arbeiten gehen und das ist eine Riesenbelastung. Und der kann nicht richtig studieren, der hat nur eine Papierbibel, heutzutage arbeitet man ja eigentlich auf dem Computer. Und so ist es eine Riesenfreude, wenn man jemanden unterstützen kann und sagen kann, wir tragen dazu bei, dass dieser Dienst getan werden kann. Und die Philipper hatten einen Anteil an der Linderung dieser Bedrängnis und Paulus ermutigt sie mit diesen wenigen Worten, Worte, die gleichzeitig seinen Dank ihnen gegenüber ausdrücken. Seht einmal, wie ein gottgefälliger Nehmer die Ermutigung ausbaut. B, der Nehmer sucht das Wohl des Gebers. Der Nehmer, der Empfänger der Gaben, sucht das Wohl des Gebers. Verse 11 und 17 lese ich nochmal dafür. Oder ich fange im Vers 10 an. Er sagte dort, ich habe mich sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt. Wir wissen nicht genau, ob sie sich finanziell zu weit aus dem Fenster gehängt haben. Wir erinnern uns an die Gabe, die sie gegeben haben, die mazedonischen Gemeinden, an die Jerusalemer Gemeinden. Sie hatten so viel gegeben. Sie hatten sich erst sich selbst hingegeben und dann hatten sie so viel gegeben, dass sie sogar diesen Überbringern zureden mussten. Sie mussten sagen, bitte nehmt doch unsere Gabe. Ach, das ist doch viel zu viel. Nein, bitte nehmt diese Gaben. Und sie gaben diese großzügigen Opfer weiter. Ihr habt euch erholt, um für mich zu sorgen. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Vers 11. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Paulus hat nicht gesagt, oh, ich brauche euer Geld. Oh, gut, dass euer Geld endlich gekommen ist. Wenn ihr mich nicht gerettet hättet. Nein, das sagt er überhaupt nicht. Darum geht es ihm gar nicht. Und wir haben immer noch keinen Hinweis, warum er sich über die Gabe so sehr freute und warum er Gott dafür dankte. Wir müssen weiterlesen. Und dafür müssen wir zu Vers 17 gehen. Da wird es deutlich, warum er sich wirklich freute. In Vers 17 greift er die Begründung seiner Freude aus Vers 10 auf und erklärt: Nicht, dass ich nach der Gabe verlange. Oder die Elberfelder 2003, die Revidierte, sagt: Nicht, dass ich die Gabe suche. Es geht mir nicht um die Gabe an sich, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Seht ihr, er als der Neber sucht das Wohl der Geber, der Philipper. Was bedeutet das? Die Philipper sollten nicht meinen, dass es Paulus in erster Linie um die Gabe an sich ging. Nein. Und wie wir schon beim letzten Mal betrachtet haben, ging es um die Entfaltung der Gnade des Gebens unter ihnen. Es geht um die Entfaltung der Gnade. Und die wird deutlich in dem Geben. Und Paulus bedient sich in Vers 17 an Ausdrücken aus der Geschäftswelt. Das ist Geschäftsterminologie. Und er deutet durch seine Worte an, dass sie sich durch ihre Gaben ewigen Zinsen ansammelten. Er freute sich, er sagt, oh, ihr seid Geber. Wisst ihr, was dadurch geschieht? Ihr sammelt euch dadurch Schätze im Himmel an. Darüber freute er sich. Nicht, dass er endlich Kohle hatte und sagt, oh, jetzt kann ich mir einen Kaugummi kaufen. Nein, er freute sich für die Philipper, dass sie gesegnet sein würden. Und das ist es, wenn er sagt, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Sie sammelten sich mit ihrer großzügigen Hilfeleistung Schätze im Himmel. Genau wie Jesus das gesagt hat in Matthäus 6, ich glaube Vers 20. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und genau darüber freute sich Paulus. Ist das nicht interessant, wie der Nehmer das Wohl des Gebers im Auge hat? Er freute sich für sie. Das war seine eigentliche Freude. Ihr geistliches Wachstum war die Frucht, die Paulus sich wünschte. Und er hat gedacht, boah, meine Güte, vor 10 Jahren waren die schon so freigebig. Und die sind immer noch dabei, Schätze zu sammeln im Himmel. Die mögen keine sehr reiche Gemeinde gewesen sein. Vielleicht Lydia als Purpurhändlerin, keine Ahnung. Aber sie hatten Reichtum im Himmel. Paulus richtete seinen ganzen Dienst darauf, dass er Frucht sehen würde bei seinen Zuhörern. Deshalb gab er ihnen das Evangelium. Deshalb lehrte er sie im Wort Gottes. Obwohl die Philipper tatsächlich finanziell gesehen nicht sonderlich reich waren, galt für sie genau das, was Paulus auch für die Reichen im Sinn hatte. Sie sollen Gutes tun. Und genau das taten sie. Sie sollten reich werden an guten Werken. Genau das taten die Philipper. Freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen. Genau das taten die Philipper. Damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Ihr Lieben, das ist eine wunderbare Grundlage, die man im Himmel haben wird. Der Herr wird die Treue belohnen. Es geht nicht um die Menge, sondern es geht um die Treue. Paulus wusste, dass die guten Taten der Kinder Gottes für eine Grundlage in der Zukunft sorgen würden. Das ist eine wunderbare Grundlage. Wenn ich daran denke, ich erinnere mich an unsere Ausreise vor, ganz schön alt, 36 Jahren, als wir uns für die Mission vorbereiteten, Da sagte unser Missionsleiter der Missionsgesellschaft, es wird ein paar Jahre dauern, bis ihr in dieses Hochpreisland Kanada kommen könnt, weil wir im Norden Kanadas gearbeitet haben. Und naja, man fing so an, als unerfahrener Mann fingen wir an, wer könnte uns unterstützen? Man hat sich ausgerechnet, da ist noch ein Reicher, der würde bestimmt was geben. Aber so war das nicht. So war das nicht. Ich erinnere mich an Georg. Georg war ein einfacher Mann. Und ich habe ihn kennengelernt, weil er ein Maurer war und ich zu der Zeit Installateur. Und als ich auf die Baustelle kam, sang er Evangeliumslieder. Man hörte, was ist das denn? Da singt einer. Und das war Georg. Georg war nicht sehr reich, er hatte eine wunderbare Familie, er war äußerst demütig, hatte ein Innenohrproblem, durfte nicht aufs Gerüst gehen, weil ihm immer schwindelig war. Und als es dann in die Mission ging und wir gesehen haben, wer spendet, war Georg ganz weit oben. Nicht, dass er die großen Beträge gegeben, aber für Verhältnis, was er verdiente, hat er sehr viel Geld gegeben. Gleichzeitig stellte ich fest, als ich ihn besuchte, dass er die alten Möbel meiner Eltern, die sie ausrangierten, die wir 30 Jahre lang hatten, in seinem Wohnzimmer aufstellte. Oh, ich war so beschämt. Und das haben wir so oft erlebt, dass gerade Leute, wo wir gedacht haben, die geben dir nichts, die geben dem Herrn nichts. Wir mussten uns sehr schnell davon befreien und sagen, wir gehen nicht auf einen Battle-Kurs oder Battle-Tour, um Gemeinden anzubaggern, damit sie uns unterstützen. Wir hatten leider einen Freund, der gesagt hat, ich gehe nicht auf so eine Battle-Tour. Ich würde ja gerne Missionar werden, aber ich gehe nicht auf eine Battle-Tour. Und ich habe ihm gesagt, wisst ihr was? Deine Einstellung ist verkehrt. Wir gehen, um zu dienen. Wir sind auf einen Reisedienst gegangen. Und selbst wenn wir nie in die Mission gekommen wären, selbst wenn wir nie da angekommen wären, haben wir einer Gemeinde, einer anderen Gemeinde im Evangelium gedient. Dem Herrn sei Dank. Innerhalb von 6 Monaten war unser Unterstützerkreis da. Der Herr hat dafür gesorgt und hat uns ausgesandt in die Mission. Paulus wusste, dass die guten Taten der Kinder Gottes eine gute Grundlage in der Zukunft sorgen würden. Und diesen guten Taten gehörte das Geben. Das ist nicht nur dieses finanzielle Geben. Dazu gehört noch viel mehr als nur finanzielles Geben. Und ihr Lieben, wenn wir geben, dann sollen wir es auch nicht machen, dass es jeder mitkriegt. Jesus mahnte in der Bergpredigt sogar, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt und von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Das ist blöd. Das ist blöd, wenn du mit einem dicken Schein ankommst und ja, dafür sorgst, sehen auch alle, dass ich einen Tausender in den Sammelkorb werfe? Und drehst ihn noch 3-mal vorher um, ja? Dein Lohn ist weg. Behalte das Geld lieber für dich selbst, hast du mehr davon. Selbst wenn niemand von deinen guten Werken etwas mitbekommt, seht einmal, was der Schreiber des Hebräerbriefes dazu sagt. Er sagt in Hebräer 6, Vers 10, Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Die Empfänger des Hebräerbriefes haben das getan. Sie dienten den Heiligen. Sie waren miteinander verknüpft, verbunden in Christus. Gott vergisst nicht. Gott lässt sich nicht lumpen. Und das, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und das bezieht sich auch auf das Finanzielle. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Gott übersieht nichts und Gott wird belohnen, besonders aber deine Treue. Es geht nicht um irgendwelche Beträge, die du übertreffen musst, sondern deine Treue. Und so sucht auch der Nehmer das Wohl des Gebers, nicht nur der Geber das Wohl des Nehmers. Nun, bei all dem weiß ein gottgefälliger Nehmer auch, richtig mit den Gaben umzugehen. Punkt C in euren Gemeindeblättern. Der Nehmer sucht die Deckung seiner Bedürfnisse, der eigenen Bedürfnisse. Und das ist die andere Seite der Medaille. Der Geber, er gibt, um Bedürfnisse zu stillen. Und hier ist der Nehmer, er sucht die Deckung seiner Bedürfnisse. Da heißt es in Vers 16, denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal, ja sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nochmals, schon 10 Jahre vorher hatten sie gesehen, dass der Apostel Paulus Bedürfnisse hat. Und sie nahmen Anteil daran. Und Paulus macht hier in Vers 16 deutlich, dass er dieses Geld nicht für sein Vergnügen einsetzte. Dass er nicht dabei war, eine Luxusvilla zu bauen oder irgendwie diese Gelder zu verschwenden. Übrigens, das muss man auch als Missionar lernen. Man muss lernen, das, was man empfängt, dass es von Gott kommt. Ich weiß noch, als wir von Spendengeldern uns Eis gekauft haben, haben wir gedacht, können wir das essen? Ja, das ist von Gott. Ja, wir mussten uns nicht, dass irgendein Spender sieht, dass wir ein Eis essen. Oh, das ist ja schlimm. Ja, nein, wir mussten uns völlig lösen und sagen, Herr, du versorgst uns. Und so ist es mit jedem von euch. Manchmal wurden wir bewundert als Missionare. Oh, ihr lebt von Spenden. Oh, das könnt ihr nicht so einglauben. Wisst ihr was? Ihr lebt genauso in Abhängigkeit von dem Herrn. Jeder Einzelne, der eine Arbeit gibt, ist abhängig von der Gesundheit, die allein Gott schenkt. Den Arbeitsplatz, den allein Gott schenkt. Da ist überhaupt kein Unterschied. Gott macht es nur auf unterschiedliche Art und Weise. Deshalb zeigt Paulus, wie er dieses Geld tatsächlich einsetzte. Die von den Philippern gesandten Finanzpakete wurden damals schon von Paulus auf der zweiten Missionsreise einfach zur Deckung seiner Bedürfnisse benötigt und entsprechend eingesetzt. Das machten auch andere. Dem Apostel Johannes ist das auch so ergangen, oder er schreibt jedenfalls an Gaius im 3. Johannesbrief in den Versen 5 bis 8, da schreibt er dem Gaius und sagt, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust. Und er spricht hier reisende Brüder an, auch an den Unbekannten. Wisst ihr, da gab es im Römischen Reich, ja, in den bekannten Ländern, die reisten und die verkündigten das Evangelium von Ort zu Ort und dann kamen sie zu Menschen und sie nahmen sie auf. Auch die Unbekannten sollte man treu behandeln, die von deiner Liebe Zeugnis abgelebt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Das ist ein anderes Wort als Anteil zu nehmen an dem Evangelium. Solche reisenden Brüder suchten nicht mehr, als dass sie ihre Lebensbedürfnisse decken konnten, um das Evangelium zu verkündigen. Und so waren die Philipper gesinnt und deshalb hebt Paulus diesen doppelten Liebesdienst zu Beginn ihrer Verbundenheit mit ihm hervor. Gleich zweimal. Und zwar schreibt er, schaut nochmal genau in den Text. Er schreibt von Thessalonich, als er in Thessalonich war. Thessaloniki war die Stadt, in die Paulus von Philippi aus reiste. Philippi ist in Ostmazedonien, Thessalonich weiter im Westen. Und er reiste direkt von dorthin. Und er reiste dorthin, um das Evangelium dort zu verkündigen. Und dort empfing er während seines relativ kurzen Einsatzes in Thessalonich, nur wahrscheinlich wenige Monate, gleich zweimal finanzielle Unterstützung. Das ist der Hammer. Die haben gleich begriffen, oh, der geht jetzt in eine neue Gemeinde und wir werden Teilhaber sein, dass wir seine Bedürfnisse decken. Dort empfing er während seines Aufenthaltes in Thessalonich zweimal ein Paket, um seine Bedürfnisse zu decken. Wunderbar, was für eine wunderbare Gemeinde. D, der Nehmer sucht die richtige Einordnung der Gabe. Wir wollen ja einen guten Blick darauf haben, was Gott wohlgefällig ist Geben und Nehmen ist. Der Nehmer ordnet diese Gabe richtig ein. Und er tut das auch für die Philipper. Und er sagt, ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Wisst ihr, das erinnert, hat mich sofort an das Opfer von Noah erinnert. Opfer, er brachte tatsächlich ein Opfer da, nachdem die Sintflut vorüber war. Und wir lesen dort in 1. Mose Kapitel 8, Vers 21, dass Jahwe roch den lieblichen Geruch und Jahwe sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen. Um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist, von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Diese Gabe der Philipper sorgte für die völlige Versorgung des Paulus. Sie war ein Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Vielleicht ein Segen für Paulus, dass er zunächst Überfluss hatte, aber Paulus sah in der Gabe einen geistlichen Nutzen für die Philipper. Denn es war vor allem eine Gabe zur Ehre Gottes. Und die Gabe war nicht nur sehr nützlich für Paulus, sondern sie war etwas zur Ehre Gottes. Was wir auch ganz zu Anfang gesungen haben. Soli Deo Gloria. Alles zur Ehre Gottes. Sie stellte einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer dar. Und wir Männer, wir verstehen das so gut. Hat Alex sofort dran gedacht, ich wusste das schon. Wenn wir grillen, das riecht so wunderbar. Wir gehen am Grill vorbei und denken, oh, und wir werden wohlgestimmt, du kannst uns alles sagen. Räum auf, räum erstmal den Keller auf, dann kriegst du ein Stück Fleisch. Und die Männer machen das sofort, stimmt's? Nein, aber Gott hat tatsächlich, das war ein Wohlgeruch, um das nur zu verdeutlichen, ihm hat das wohlgefallen. Es war ihm zur Ehre, dass die Philipper dieses Opfer gaben, damit Paulus versorgt wurde. Und das macht Paulus für die Philipper klar. Ist das nicht wunderbar, dass dir jemand sagt, was du gerade getan hast, das ist wohlgefällig für Gott. Das ist ihm ein Wohlgeruch. Das ist zu Gottes Ehre. Wir suchen immer die Ehre Gottes. Und das Wohlgefallen des ultimativen Gebers, und das ist Gott. Nun seht einmal, was bei einem solchen Verhalten für die Geber von größter Relevanz ist und was zu erwarten ist. Der dritte Punkt, das Versprechen und der Vorsatz der Geber. Und die Geber in diesem Fall, bin ich schon wieder, habe ich schon über zu lange gepredigt? Oder? Alles gut, ja. Die Geber in diesem Fall in Vers 19 und Vers 20, einmal Gott der Geber, und dann wir als Kinder Gottes als Geber. Und wir wollen wissen, was das Versprechen ist. Was hat Gott und was wird Gott uns geben? Das ist Punkt A. Was Gott uns geben wird. Okay? Das Versprechen und der Vorsatz der Geber, Punkt A, was Gott uns geben wird. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen. Und nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist ein wunderbares Versprechen. Wir wissen aus der Schrift, dass von Gott nur Gutes kommt. Absolut nur Gutes. Der erwähnte Mangel der Philipper weist wohl zunächst auf ihr übergroßes Opfer dahin. Also jetzt hatten sie vielleicht Mangel, weil sie so viel gegeben hatten. Aber es geht mehr als das. Der Mangel bestand nicht nur aus finanziellen Mitteln. Nochmals, ich möchte euch erinnern an das große Opfer der mazedonischen Gemeinden. Sie hatten mehr gegeben, als in ihrer Kraft war, was ihnen eigentlich möglich war. Ich weiß nicht, wie das geht, aber sie haben extrem viel gegeben. Und zunächst haben sie sich selbst dem Herrn hingegeben und dann auch noch den Aposteln. Und dann haben sie gegeben, was sie konnten. Sie müssen sich verausgabt haben. Nun ist Gott aber der Geber aller guten Gaben. Und die Empfänger des Jakobusbriefs wurden daran erinnert, dass sie Gott nicht beschuldigen sollten. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 16 im Jakobusbrief: Ehrt euch nicht, meine Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Und die Empfänger des Jakobusbriefes sollten nicht meinen, dass Gott sie zur Sünde versuchen würde. Ja, man kann vielleicht da in der Versuchung stehen, dass man sagt, oh, mir geht es so schlecht, Gott versucht mich jetzt schon wieder. Und nein, das kann nicht sein. Das kann er nicht, weil es überhaupt nicht seinem Wesen entspricht. Sondern im Gegenteil, er ist ein Geber jeglicher guten Gabe. Und die größte Gabe dabei ist die Gnade, dass er seinen Sohn für uns gab und dass er uns in ihm gleichsam zu den ersten Geschöpfen der neuen Menschheit gemacht hat. Das ist die allergrößte Gabe, die hat er uns schon gegeben. Und mit ihm, wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben, sagt Paulus mal im Römerbrief Kapitel 8. Er hat uns alles gegeben. Und dann heißt es Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Die Gabe der Gnade gab er all seinen Kindern. Öffnet mal eure Bibeln, ich finde es so wunderbar ausgedrückt, in 1. Korinther Kapitel 4, nee 1, Kapitel 1, Vers 4. Gleich zu Beginn von 1. Korinther Kapitel 1, Vers 4. Lesen wir Folgendes. Paulus dankt. Er dankt meinem Gott alle Zeit, euretwegen. Wofür? Für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Seht ihr? Hier ist der Geber, ist Gott. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm. Und sagst vielleicht, oh, weißt du, so reich bin ich jetzt wieder auch nicht. Mein Konto sieht gar nicht so aus. Oh, das geht mehr als nur finanzieller Reichtum. Hier geht es darum, reich zu sein in allem Wort, wenn ihr weiterlest, und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass was? Ihr keinen Mangel, haben wir doch gerade von Mangelleben gelesen, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Seht ihr, was wird Gott uns geben? Er wird uns alles geben, was unseren Mangel ausfüllt. Ich lese nochmal den Vers 19. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Aufgrund der Verbundenheit mit Christus haben wir alles, was wir brauchen, Leute. Alles. Gott sorgt dafür, dass du nicht verhungerst, dass du nicht verdurstest. Und er gibt dir alles, was in deinem geistlichen Leben notwendig ist, damit du ihm die Ehre gibst. Alles das gibt er uns, damit wir ihn ehren. Und das ist so wichtig. Das ist das Versprechen Gottes. Und wir versuchen, ihn nachzuahmen. Wir wollen so sein wie er. Wir wollen freigebig sein wie unser Gott. Und deshalb heißt es auch im 2. Korinther, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn du nicht fröhlich geben kannst, dann arbeite einfach an deiner Haltung zu Gott. Es ist so ein Privileg, geben zu dürfen. Etwas weitergeben zu können. Ob das das Wort Gottes ist oder ob das Finanzen sind. Man kann sich richtig freuen, wenn du jemandem eine Not, ein Ende bereitest. Das ist viel freudiger für jemanden, der das geben darf, als derjenige, der in Not ist. Der sagt, oh ja, meine Not ist zu Ende. Aber als derjenige, der du Anteil hast, kannst du dich riesig freuen. Seht ihr, das ist, was der Herr Jesus Christus tut und unser Gott. Wisst ihr, die Gnade ist sein größtes Geschenk an uns. Und wisst ihr was, wenn wir Christen werden, auf einmal entdecken wir, wann uns diese Gnade zuteil geworden ist. Und ich spreche da sehr gerne drüber, in letzter Zeit ganz besonders. Die wurde uns vor Grundlegung der Welt zuteil geworden. Und das entdecken wir auf einmal. Wir werden Christen und gucken in die Bibel und studieren die Bibel und auf einmal, bumm, sehen wir in 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 9, er hat uns ja gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes, das ist sein ewiger Plan und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Hammer. Gott ist schon ein Geber vor Grundlegung der Welt. Da hat er uns schon reich gemacht. Da haben wir keine Ahnung von gehabt. Das entdecken wir auf einmal beim Studium und sagen, wow, Gott hat schon an mich gedacht vor Grundlegung der Welt. Was für ein Privileg. Seht ihr, dass Gott, der Vater, uns nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Christus segnet und gesegnet hat, dass wir keinen Mangel mehr haben? Kein Mangel. Boah, finanzielle Engpässe und? Hiob, nachdem ihm alles genommen wurde, lest mal Hiob Kapitel 1, das ist so ermutigend. Es wird ihm alles genommen, seine Familie wird ihm genommen, Häuser werden genommen. Und er sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gesegnet sei der Name des Herrn. Und in all dem sündigte Hiob nicht. Oh, ich werde schon verrückt, wenn mein Computer abstürzt. Ich denke, oh meine Güte, was habe ich denn noch alles zu lernen? Gott ist der Geber aller guten Gaben. Und das verspricht er uns, dass er all unseren Mangel ausfüllt. Alle Schwierigkeiten, die uns Schwierigkeiten zu sein scheinen. Und es gibt wirklich Schwierigkeiten. Wir werden krank. Wir verlieren einen Job. Aber wisst ihr was? Gott weiß darum. Glaubst du, dass er dein Hirte ist? Und dass er der gute Hirte ist? Dann wird er dafür sorgen. Der schläft auch nicht, haben wir auch neulich gesehen. Der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Der ist immer auf der Hut. Er weiß genau, was los ist. Und dann sehen wir in Vers 19 dieses wunderbare Versprechen einfach, uns diese Dinge zu geben, sondern beobachten jetzt auch noch, dass Gott die christliche Einstellung des Gebens Gott gegenüber in Vers 20. Das ist der Punkt B, was wir Gott geben wollen. Das ist unsere Intention. Tun wir das immer? Leider nicht. Wir versagen häufig, aber das ist unsere Intention. Das wollen wir tun. Wir wollen Gott etwas geben. Und das heißt es, hier heißt es, unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, Josias denkt schon wieder, es ist vorbei, oder? Ja. Uns ist vielleicht bekannt, dass alles, was wir tun sollen, zur Ehre Gottes sein soll, oder? Ja. Wir haben gelesen, 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und hier ist das sonst etwas tun, das Rechte geben. Das Rechte geben, das ist das sonst etwas tun. Gibst du Gott die Ehre, der dich über die Maßen beschenkt hat? Was ist der ultimative Ausdruck seiner Liebe? Warum kannst du ihn ehren? Weil er dir so ein großes Geschenk gemacht, das alles überragt, alles daneben verblasst. Und darüber wollen wir uns beim Mahl des Herrn gleich Gedanken machen. Lasst uns jetzt dem Herrn danken. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast, sodass wir erkennen, was in deinen Augen wohlgefälliges Geben und auch Nehmen ist. Herr, und das ist so ein Vorrecht, dir gleich zu werden, ein Geber zu sein. Du hast gesagt, Geben ist glückseliger als Nehmen. Herr, lass uns auch Anteil nehmen an den Bedrängnissen anderer, Anteil an der Gemeinschaft des Evangeliums. Und wir bitten dich auch für die Geschwister, die in der Mission sind und die wir auch aktiv begleiten, sei es die Hotzis oder die Revois, die Familie Green. Herr, erbarme du dich, dass du sie stärkst und ermutigst an diesem Tag. Herr, lass uns Anteil nehmen an den Bedürfnissen derer, die etwas brauchen. Herr, dass wir unsere Augen nicht verschließen, besonders nicht gegenüber unseren Geschwistern. Hilf du uns in rechter Weise auch Nehmer zu sein, dass wir den Geber ermutigen, das Wohl der Geber suchen und diese Dinge auch, die uns vielleicht selber gegeben werden, zur Deckung unserer Bedürfnisse einsetzen. Herr, hilf uns stets, die Gaben richtig einzuordnen. Sie sind dir ein Wohlgefallen. Sie sind dir ein liebliches Opfer, ein wohlriechendes Opfer, dir zur Ehre. Herr, und wir danken dir vor allem für das wunderbare Versprechen, das du in deinem Wort gegeben hast, dass du all unseren Mangel ausfüllen wirst. Und das gemäß dem Reichtum in Herrlichkeit in Christus, nämlich durch Jesus Christus hast du uns alles gegeben, was wir in unserem Leben brauchen. Du hast uns das Heil gegeben, das uns niemand nehmen kann. Niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Wir beten dich an und danken dir auch für das Vorrecht, dass du uns erinnerst, auch alle Dinge, auch das Geben, dir zur Ehre zu machen. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern dir allein. Möge das in unserem Leben so sein, um deines Namens willen. Amen.